Wir sind in den letzten Zügen beim Glaubensbekenntnis. Und wie heißt es dort am Schluss? Also es heißt eigentlich so, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Das haben wir letztes Mal gehört vom Fritz. Und Gemeinschaft der Heiligen auch noch. Und dann die letzten drei Sätze, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ja, wo immer wir dieses Glaubensbekenntnis aufsagen, da sind wir mit diesen Sätzen also am Schluss. Und so werden sie auch oft gesprochen, habe ich den Eindruck. Man nimmt sie kaum mehr wahr. Man ist froh, wenn das Amen kommt. Dabei werden auch hier noch einmal zentrale Wahrheiten des Glaubens ausgesprochen und bekannt. Also die erste, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Das sagen wir schnell. Aber im Grunde ist das ja die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Im Grunde ist es das, was unser Leben als Christ ausmacht, und es ist das, was uns unterscheidet von allen anderen Religionen. Wir dürfen Vergebung unserer Sünden haben und darum wissen. Du und ich, wir alle, wir haben das Gericht Gottes verdient. Diese Erkenntnis treibt ja den Apostel Paulus dazu, verzweifelt zu gestehen, ich elender Mensch, oder in dieser Übersetzung hier, ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Paulus litt darunter, dass er zwar das Gute wollte, aber oft feststelle, dass da in ihm eine Kraft wirkt, die das genaue Gegenteil von dem hervorbringt, was er eigentlich will. Ich elender Mensch oder ich unglückseliger Mensch, das war sein ehrlicher Ausruf auf diese Erkenntnis. Und wenn wir in uns hineinsehen oder hineinhorchen, dann sehen wir, dass oft leidvoll genug auch in uns diesen elenden Menschen, diesen Unglückseligen. Eigentlich will ich das Gute, eigentlich will ich doch Gott dienen, eigentlich will ich doch liebevoll umgehen mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, mit den Nachbarn, mit den nervenden Arbeitskollegen. Aber nicht immer gelingt das. Wer reflektiert über sein Leben, der muss so oder ähnlich schon gedacht haben, ich Unglückseliger, ich elender Mensch, ich schaffe es nicht, was ich eigentlich will. Und daraus erwächst die Frage, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Wer wird mich erlösen? Denn dass ich dem Tod geweiht bin, das hat ja Paulus schon vorher, im Kapitel vorher, Römer 6, Vers 23, so klar formuliert. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Sünde bezahlt prompt, sie bezahlt sicher. Sie bezahlt mit dem Tod. Und weil wir alle Sünder sind, sind wir alle dem Tod geweiht. Alle. Ohne Ausnahme. Denn wir sind allesamt Sünder. Auch das sagt uns die Bibel. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Alle. Also du und ich. Meine Eltern, meine Großeltern, meine Nachbarn, meine Schulkollegen. Wir sind alle auf der gleichen Ebene, alle Sünder. Alle sind wir dem Tod verfallen. Und kann man fragen, müssen wir das so betonen? Sind wir Christen da nicht oft ein bisschen miese Spielverderber? Nun, modern ist es nicht, von Sünde zu sprechen. Man redet vielleicht noch von Versagen oder von Fehlern oder von Übertritten. Aber Sünde? Sünde wird eigentlich verharmlost. Wer ein Stück schönen, großen Kuchen isst, der begeht vielleicht eine kleine Sünde. Hört man hin und da. Oder wer ein Verkehrsdelikt begeht, der ist vielleicht ein Verkehrssünder. Doch solche Begriffe haben wenig mit dem biblischen Verständnis von Sünde zu tun. Denn Sünde ist nicht in erster Linie, was ich tue, sondern Sünde ist, was ich bin. Sünde ist, was ich bin. Ich bin ein Sünder. Und du bist ein Sünder. Wir sind Sünder. Alle Menschen, haben wir gelesen. Das ist biblischer Realismus. Woher wir das wissen? Ja, eigentlich schon aus den ersten Seiten der Bibel. Nachdem Gott den Menschen perfekt gemacht hat, ließ er ihn im Garten Eden alles benutzen und alles genießen, bis auf die Frucht eines Baumes. Der Mensch ignorierte das Verbot. Und seither, was macht der Mensch? Er versteckt sich vor Gott. Er versteckt sich, er vertuscht, er verniedlicht, er verkleinert. Er hat die innige Gemeinschaft mit Gott zerstört. Und das ist bis heute so. Seither ist kein Mensch geboren, der nicht von Gott getrennt lebt. Deshalb sind wir Sünder. Wir sind Sünder. Und was tun Sünder? Sie sündigen. Wir sündigen in Gedanken, in Worten, in Taten. Und da die Sünde, wie wir auch gelesen haben, mit dem Tod bezahlt, sind wir alle dem Tod geweiht, dem ewigen Tod, dem ewigen Getrenntsein von Gott. Das ist die normale Situation jedes Menschen. Und in diese unmögliche verfahrene Situation hineinkommt nun doch ein Mensch, der alles ändert. Jesus, der Christus. Gottes Sohn. Er hat genau einen Auftrag, Menschen mit Gott zu versöhnen. Menschen mit Gott versöhnen, sodass der Tod aufgehoben wird. Und genau das tut er. Und genau das sind die Aussagen hier in unserem Glaubensbekenntnis, diese letzten Sätze. Vergebung der Sünde. Das dürfen wir nicht nur bekennen, wir dürfen es leben. Seitdem Jesus gekommen ist und für uns gestorben ist, hat er den Tod, den wir verdient hätten, auf sich genommen. Nun dürfen wir leben. Das ist dieser Tausch, völlig unverdient, einfach aus Gnade, aus Liebe, Tod gegen Leben. Und das Angebot für jeden Menschen, komm zu Jesus und lass dich mit Gott versöhnen. Dann ist Vergebung der Sünde nicht eine leere Floskel, sondern Eintritt in ein neues Leben, in das Leben eben befreit von Sünde, befreit von Schuld, befreit von Scham hinein in ein befreites Leben mit dem lebendigen Gott. Und dann sündigen wir nicht mehr? Nun, leider nein, das wissen wir. Wir bleiben Sünder, aber wir dürfen nun sagen, begnadigte Sünder. Begnadigte Sünder. Und wo immer wir uns von Gott wegbewegen, wo immer die Sünde uns knebelt und wir fallen, dürfen wir zu ihm kommen, Sünde bekennen, so dass er uns vergibt. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Ja, wer das erlebt, der darf dann auch diesen Satz getrost und froh und mutig und laut aussprechen: Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Wie? Das vorher gesagt, unverdient, aus Gnade, aus Liebe. Wir wollen jetzt dieses Lied singen, Amazing Grace. Das steht ja hier auch auf meinem schönen T-Shirt. Ich trug dieses T-Shirt in der Stadt Knoxville in Tennessee. Das ist ein bisschen weiter weg von da, wo die Alissa wohnt. Und da, wo die Alissa herkommt, Entschuldigung, jetzt wohnt sie in Misselbach, wo die Alissa herkommt. Und ich trug es dort in der Straße und da kommt ein Mann auf mich zu und zeigt auf das Shirt und sagt: You made my day. Oder this, und hat auf das T-Shirt gesagt: Made my day. Also so ungefähr, das macht mich jetzt froh, oder mein Tag ist gerettet, weil ich das lesen kann und das mich anspricht heute. Ich brauche diese Gnade, diese amazing grace, unverdiente, großzügige Gnade.
Amazing grace, how sweet.
Ja, you made my day. Aber ich will es noch anders sagen, diese wunderbare Gnade Gottes macht ja nicht nur einen Tag für uns gut, sondern unser ganzes Leben. Ja, was für ein Geschenk, was für eine unverdiente Gnade. Und so dürfen wir eben auch das Nächste bekennen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Denn um nicht weniger geht es. Es geht nicht nur um einen Tag. Es geht nicht nur um eine Sünde. Es geht nicht nur um meine Vergebung. Es geht weiter. Es geht um Auferstehung und um ewiges Leben. Nun, woher wir das wissen? Auch und einfach aus der Bibel, aus dem Wort des lebendigen Gottes. Wer nicht dieses Wort erkannt hat als verlässliche Quelle für sein Leben, der wird das nicht glauben können und nicht glauben wollen. Der sagt, nach dem Tod ist alles aus, zum Beispiel. Habt ihr schon mal gehört, diesen Satz? Nach dem Tod ist alles aus, aber wir könnten fragen, woher weißt du das? Wir wissen es aus der Bibel anders. Der, der als einziger ohne Sünde geboren wurde, der hat nicht nur deine und meine Sünde ans Kreuz getragen. Der ist nicht nur gestorben. Das wäre noch keine Schlagzeile, weil sterben tun wir alle. Sondern er ist auferstanden. Das ist die Schlagzeile. Er ist auferstanden zum neuen Leben. Und so wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn er nicht auferstanden ist, dann haben wir keine Hoffnung, keine Gewissheit. Auch wir über unsere Auferstehung. Aber nun ist Christus auferstanden. Und somit werden auch wir auferstehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wenn er nicht auferstanden wäre, das haben wir gehört aus der Bibel, 1. Korinther 15, dann können wir auch sagen, warum seid ihr hier heute? Warum hört ihr eine Predigt zu? Es wäre sinnlos. Es ist sinnlos. Ihr könnt eure Zeit besser verbringen im Bett oder auf dem Fußballplatz oder beim Waldspaziergang oder irgendwo. Es ist nichts Neues, dass die Auferstehung geleugnet wird, das haben wir gesehen, hier wird sie geleugnet schon, beim Apostel Paulus. Und bis heute ist es modern, die Auferstehung zu leugnen. Es gibt eine ganze Bewegung, die kommt sogar bis hinein in das evangelikale Christentum. Da wird nicht mehr an die leibliche Auferstehung Jesu geglaubt. Da redet man etwas von geistiger Auferstehung oder davon, es sei auferstanden in den Gedanken oder im Wunsch der Jünger. Oder es sei einfach symbolisch zu verstehen. So, Symbol für einen Neuanfang, für neue Gedanken, für einen neuen Weg. Aber was sagt die Bibel? 1. Korinther 15 dann. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also dann kannst du das vergessen da mit dem Glaubensbekenntnis. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Der Glaube nichtig, hinfällig, hirnlos, vergebens, aber eben dann auch keine Sündenvergebung. Dann auch alle Verstorbenen, die wurden belogen und getäuscht, wenn sie an Jesus geglaubt haben. Dann wären wir die dümmsten, die doofsten, die verlorensten Menschen überhaupt. Sagt die Bibel so krass und so klar. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Christus ist auferstanden. In ihm werden alle lebendig gemacht. In ihm, durch ihn alle. Also wir glauben an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und dann folgt noch und das ewige Leben. Ewiges Leben heißt schon heute Leben mit Ewigkeitswert. Leben mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Leben im Wissen, das, was wir hier sehen, ist nicht alles. Es ist nicht alles. Der Himmel ist nahe. Der Himmel ist da. Nur sehen wir ihn nicht. Wir haben keine Sinnesorgane, um diese Welt Gottes zu sehen. Diese Augen sind uns noch verschlossen. Doch die Bibel spricht an ganz vielen Stellen vom ewigen Leben. Ich habe uns nur drei jetzt hier angeführt. Johannes 3,16, die bekannte Stelle. Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Ewiges Leben. Nicht verloren geht. Oder Johannes 10,28, ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemals werden sie verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für eine wunderbare Zusage. Oder dann noch 1. Petrus 5. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt, der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Also ewige Herrlichkeit. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Ewige Herrlichkeit. Kleine Zeit leiden. Danach ewige Herrlichkeit. Diese kleine Zeit des Leidens kann ganz schön hart sein. Hier auf dieser Erde kommt uns vieles hart vor, ungerecht vor. Wir verstehen es nicht. Schwere Erkrankungen, Menschen, die uns enttäuschen oder der Tod eines lieben Menschen. Das ist die Zeit des Leidens. Die Bibel sagt kurz. Wenn wir es durchleben, meinen wir lang und schwer. Aber die Herrlichkeit, ewig, ewige Herrlichkeit. Wir haben ja keine Vorstellung, was das bedeutet, ewige Herrlichkeit. Aber Jesus hat es uns versprochen. Johannes 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Durch nichts, also auch nicht durch diese Leiden, durch diese schweren Zeiten, die wir manchmal gehen. Lasst euch nicht erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn ich nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um meinen Platz für euch vorzubereiten. Was macht Jesus jetzt? Er bereitet dir einen Platz vor, eine Wohnung in seiner ewigen Herrlichkeit. Wir haben Wohnrecht bei ihm. Er steht jedem zur Verfügung. Komm zu Jesus, er gibt dir den Schlüssel für deine ewige Wohnung im Himmel. Wie wunderbar, dieses Versprechen. Wir sind Ende Juli von den USA zurückgeflogen. Es war ein Freitag und wir sind gut wieder hier angekommen. Aber an diesem Freitag, genau an dem Tag, verunfallte in den USA ein kleiner Flieger und drin saß eine Bekannte, in den USA bekannte Gospelgruppe. Es waren 7 Menschen an Bord. Alle 7 sind gestorben. Es war eine Familie, es war unter anderem auch eine Familie. Von dieser Familie kamen 4 Menschen ums Leben, Vater und Mutter, eine Tochter von ihnen und der Ehemann dieser Tochter. Und dieser Gospelgruppe war nur die jüngste Tochter nicht an Bord. Also die Gospelgruppe bestand aus einer Familie. Und die jüngste Tochter war nicht an Bord, weil sie mit einem anderen Flugzeug unterwegs war ans gleiche Ort. Und wie sie dort ankam, wurde ihr dann diese schreckliche Nachricht gebracht, dass ihre Eltern und ihre Schwester und ihr Schwager und noch 3 Freunde waren noch im Flugzeug, dass diese alle umgekommen sind. Leiden, Leiden. Kleine Zeit des Leidens, aber für diese Frau und für diese ganze Familie ein großes Leiden. Es fand letzte Woche die Verabschiedungsfeier statt. Ich habe sie über Internet verfolgt. Und es wurde da, das Ganze hieß Celebration of Life. Wir feiern das Leben dieser Menschen. Und es wurden berührende Worte gesprochen von Freunden und von Familienangehörigen. Und es wurden viele, sehr, sehr viele Lieder gesungen. So richtig schöne alte und neuere Gospel-Songs, die eben das Leben gefeiert haben, auch das ewige Leben, die über den Himmel gesungen haben. Also es war sehr berührend. Ein Song wurde abgespielt, also nicht live, sondern über Leinwand, den die damals noch jugendliche Amber gesungen hat, die bei diesem Flugzeugunglück ums Leben gekommen ist. Die war damals bei dieser Aufnahme so 12, 13 Jahre und beim Unglück war sie jetzt so ungefähr 35. Und ich möchte diesen Song jetzt, dass wir den noch abspielen, dass wir den noch hören. Der Song spricht von der Wohnung, die Jesus uns vorbereitet hat. Sie spricht, es heißt so, Jesus, I heard you had a big house. Ich habe gehört, du hast ein großes Haus. Where I could have a room of my own. Wo ich einen Raum für mich allein habe. And Jesus, I heard, if I give you my heart, then you would let me go there. Also dann darf ich dort einmal bei dir sein. And Jesus, I just like to tell you, I sure would like to go there. Also ich werde es lieben, einmal dort zu sein. And Jesus, I just want to tell you, I sure do love you a lot. Ja, das Lied spricht also von dieser ewigen Wohnung und wie gesagt, das ist eine Aufnahme von vor etwa 20 Jahren, also die Kleidung ist dann nicht mehr so wie heute vielleicht, aber es spricht, mich hat es sehr angesprochen. Sie ist jetzt diese Amber mit ihrem Mann, mit ihren Eltern in diesem großen Haus bei Jesus. Dort, wo auch unser Ziel ist. Denn woran glauben wir? An die Vergebung der Sünden, an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Amen.